Ich freue mich, dass du mit dabei bist heute in diesem Gottesdienst und dass wir gemeinsam in unserer Predigtreihe FAQ weiterfahren. Und Pastor David hat das schon erwähnt am Anfang zur Begrüßung, dass wir heute eine ganz spannende Frage vor uns haben. Und das ist eine Frage, die scheint erstmal so zu klingen, als wenn das nur mit der Zukunft zu tun hat, mit was Zukünftigen, was irgendwann auf uns zukommt. Aber wir werden heute feststellen, dass das auch ganz viel mit unserem Leben heute, hier und jetzt zu tun hat, diese Frage. Und dass es also da auch Rückschlüsse gibt, die ganz wichtig sind. Ist der Himmel nur ein Traum? Ich habe festgestellt bei meiner Vorbereitung, dass ja, was den Himmel angeht, ganz unterschiedliche Bilder und Erwartungen im Raum stehen. Und Menschen auch was ganz Unterschiedliches erwarten, was denn damit eigentlich gemeint ist. Ja, ich habe eine Umfrage gesehen, dass also dort eine gefragt wurde, die Deutschen, ja, wer glaubt denn eigentlich an den Himmel? Und da kam heraus, dass also 60%, ja, rund 60% der Deutschen sagen, sie glauben überhaupt nicht, dass es sowas wie einen Himmel gibt. Was auch immer auch das bedeuten mag. Ja, aber sie glauben das nicht und sie haben da keinen Zugang zu. Ja, dann gibt es Leute, die denken eher, wenn sie Himmel hören, an die kleinen dicken Engelchen. Ja, die so auf manchen Gemälden so abgebildet sind, die dann so auf der, verträumt auf der Wolke sitzen. Ja, und dann irgendwie ganz entspannt wirken und man hat den Eindruck, da ist alles easy peasy, die chillen einfach mal so ab. Ja, ist eine Frage, ist es irgendwie das? Ja, wieder andere haben eine ziemlich detailreiche Vorstellung vom Himmel und können da ein ganz detailliertes Bild auch mitmalen und haben da dieses Verständnis, ja, Himmel, das bedeutet irgendwie ewige Ruhe, ja, ein Frieden, der da ist und irgendwie, ja, Harmonie, die also da mitschwingt. Andere Leute sagen, ja, oder hoffen zumindest, dass es irgendwie sowas gibt, ja, wie ein Himmel, ja, dass irgendwie Tante und Onkel und Oma und der Wellensittich, ja, dass wenn die sterben, ja, dass die irgendwo noch greifbar sind, irgendwo noch sich aufhalten, irgendwo noch herumschweben oder wie auch immer. Und manche Leute gehen sogar tatsächlich davon aus, ja, dass verstorbene Seelen, ja, irgendwo sogar noch auf Erden rumgeistern. Ja, und man irgendwie, ja, sie noch spüren kann und so weiter und so fort. Also wenn man sich damit auseinandersetzt mit dieser Frage und sich darauf einlässt, dann kann man tatsächlich feststellen, dass es kaum einen anderen Bereich gibt, ja, der mit so unterschiedlichsten Bildern belegt ist, wie die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Ja, was passiert eigentlich, ja, wenn das Leben auf dieser Erde endet? Ist der Himmel nur ein Traum? Oder wie verhält sich denn damit? Wenn wir heute dieser Frage nachgehen wollen, dann nehmen wir natürlich die Bibel als Grundlage dafür. Das heißt, ich will mit euch entdecken, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Ja, und wir werden ein bisschen, ja, theologisch einsteigen. Es gibt einen Haufen Bibelstellen heute, die Predigt empfiehlt sich, die nochmal in Ruhe anzuschauen, ja, damit man dann auch das noch in aller Ruhe nochmal nachvollziehen kann. Es hat sich irgendwie eingebürgert, ja, dass man Himmel und Hölle als die beiden Möglichkeiten sieht, ja, ja, so ist es im Volksmund auch, ja, Himmel und Hölle, das sind irgendwie, ja, so, die scheinen die beiden Enden zu sein, die am Ende da sind, die Variationen, die es also gibt. Mit der Hölle haben wir uns letzte Woche schon beschäftigt, ja, habe ich da schon einiges dazu gesagt, heute geht es also um den Himmel. Und ob Himmel und Hölle oder das Himmel und Hölle da tatsächlich das entsprechende Paar ist, was hier richtig benannt wird, das wollen wir entdecken. Ja, und wollen wir mal herausfinden, ob das genauso biblisch ist, ja, wenn man das also so darstellt. Und um das herauszufinden, müssen wir uns tatsächlich die Mühe machen und müssen die großen biblischen Linien mal nachziehen, ja, damit wir den großen Rahmen sehen können, weil der hier eine ganz immense Rolle spielt. Und da steigen wir gleich ein, und zwar ganz am Anfang. Ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch Mose. Erste Buch Mose, erstes Kapitel, Vers 1. Ja, also da steigen wir ein und da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was hier benannt wird, das geht eigentlich über eine natürliche Beschreibung drüber hinaus. Dieser Vers ist eigentlich sowas wie eine Überschrift. Ja, wie eine Überschrift über das, was dann kommt, und ja, dann beschreibt es die biblische Kosmologie. Und das geht weit über Geografie drüber hinaus oder um die Beschreibung der Beschaffung der Natur, wie es dann auch in den im Schöpfungsbericht dann benannt wird, was Gott da alles so hervorbringt. Das, was hier beschrieben wird, dass hier gesagt wird, er schafft Himmel und Erde, ist noch eine Ebene höher, ist das, was drüber liegt. Diese Begrifflichkeit von Himmel und Erde durchzieht die Bibel von vorne bis hinten. Im ersten Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, spiegelt sich das auch wieder, dieses Motiv in der ganzen Sprache, die mit dem Tempel zu tun hat. Weil der Tempel an sich genau das widerspiegelt, was hier schon gemeint ist. Dass nämlich Himmel und Erde zusammenkommen. Dass Gott bei den Seinen ist. Dass er mit ihnen Gemeinschaft hat. Dass er mitten unter ihnen wohnt. Dieser Berührungspunkt wird gerade durch den Tempel deutlich. Hier berühren sich Himmel und Erde, weil Gottes Gegenwart dort präsent ist. Die Dramatik, die die Bibel dann immer wieder thematisiert, hängt dann, und eifrige Bibelleser kennen das, hängt dann mit dem sogenannten Sündenfall zusammen. Dieses Ereignis hat dann zum Ergebnis, dass es also zu einem Bruch zwischen Himmel und Erde kommt. Und dass also hier eine Lücke klafft. Auch davon wird uns berichtet. 1. Mose 3 können wir das nachlesen. Ich lese uns mal Vers 23 und Vers 24. Da heißt es hier, darum schickte er ihn aus dem Garten Eden fort, also Gott den Menschen, und gab ihm den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er ihn gemacht hatte. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Cheruben mit flammenden Schwertern auf und sie sollten den Weg zum Baum bewachen. Also hier wird es beschrieben, dass es also hier zu einer Trennung kam. Dass also hier diese Gemeinschaft mit Gott, so wie sie von Anfang an gedacht war, das Gemeinsame von Himmel und Erde, dass es auseinanderbricht. Und dieses Himmel und Erde, was hier beschrieben wird, sind eigentlich zwei unterschiedliche Dimensionen der guten Schöpfung Gottes. Das, was Gott hervorgebracht hat, und wie diese Verbindung zwischen diesen beiden eigentlich aussehen soll, wird auch im Bild dieses Gartens am Anfang der Bibel dargestellt. So ist es eigentlich verständlich, dass wenn man dann die Bibel weiterliest, also nicht am Anfang stehen bleibt, sondern weiter hineingeht, in das, was uns die Bibel berichtet, im weiteren Verlauf immer wieder diese Sehnsucht spürt, nämlich nach der Wiederherstellung von Himmel und Erde. Da ist immer wieder diese Sehnsucht da. Das kann man sagen, ist eigentlich ein Dauerthema. Das läuft immer mit. Ist immer mit dabei. Und wie gesagt, das bildet tatsächlich die Grundlage auch für die ganze Sprache, die den Tempel beschreibt, wo Gott mitten unter seinem Volk wohnt. Das setzt sich dann fort, in all den konkreten Ankündigungen, die dann gemacht werden, wie zum Beispiel beim Propheten Jesaja im 65. Kapitel. Dort lesen wir im Vers 17, heißt es hier, so sprach der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Erde wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Das ist also so ein Beispiel davon, wie das hier mitschwingt. Auch beim Propheten Hesekiel kommt das dann deutlich zutage. Wenn man Hesekiel liest, da gibt es kapitelweise Beschreibungen über den neuen Tempel, den Gott hervorbringen wird. Wo genau dieses Motiv der Wiederherstellung auch wieder deutlich zu sehen ist. Und dann letztendlich gipfelt das alles natürlich in einer Person. Und wenn ich jetzt reinfragen würde, was wäre die Antwort? Natürlich immer die schnell richtig ist, Jesus. Natürlich geht es um Jesus. In Jesus gipfelt es dann. Wie Paulus das dann herausstellt in Kolosser 1, Vers 20. Da schreibt er, und durch ihn, durch Jesus, wird also das ganze Universum versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Also auch hier sehen wir das wieder, dieses Motiv, was wir von Anfang an in der Bibel sehen. In Jesus finden Himmel und Erde wieder zusammen. Das, was durch Sünde getrennt wurde, wird durch Versöhnung wieder zusammengebracht. So, die Gestik muss schon übereinstimmen in meinen Worten. Und dass Paulus hier von dem Universum spricht, das heißt also den ganzen Kosmos, ja, alles das, was geschaffen wurde, zeigt, dass die Wiederherstellung, die Gott herbeiführt, viel, viel weiter geht, als wir vielleicht denken. Es geht dann nicht nur um dein und mein persönliches Heil, sondern hier geht es um weit mehr. Gottes Plan ist die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist seine Agenda. Sein Ziel ist neuer Himmel und neue Erde. Wie uns Offenbarung 21 dann am Ende der Bibel auch immer noch berichtet und da noch stehen bleibt bei diesem Dauerthema. Offenbarung 21, Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Hier ist wichtig, der Hinweis zu geben, dass dieses Vergangen, was hier benannt wird, an dieser Stelle nicht meint, dass die alte Erde verschrottet wurde. Sondern es meint eigentlich, beschreibt es, dieser getrennte Zustand, ja, der von Himmel und Erde durch den Sündenfall hervorgebracht wurde, dass der wieder zusammengebracht ist. Dieses griechische Wort, was hier verwendet wird, ja, ist auch ein Wort, das zum Beispiel verwendet wird, wenn man davon redet, dass eine Krankheit vergangen ist. Dass es also um ist, ja, dass es überstanden ist, dass es geschafft ist. Und genau das ist auch hier gemeint. Und hier im Text wird diese Bemerkung dann noch verstärkt durch den Hinweis, dass hier davon geredet wird, dass das Meer nicht mehr da ist. Das ist ein Bild, ja, weil in der Bibel, gerade in der Offenbarung, das Meer der Ort ist, wo das Übel zu Hause ist. Deswegen haben wir im 13. Kapitel in der Offenbarung zum Beispiel, da steigt das Tier aus dem Meer herauf. Ja, also hier heißt es, ja, dass alles, was an Übel, an Sünde, ja, an Gottes Entfernung da ist, dass das ein Ende findet und dass Gott alles wiederherstellt. Hier geschieht also dann das, was von Anfang an so gedacht war, was Gott sich immer vorgenommen hat. Himmel und Erde kommen wieder zusammen. Ja, das ist es, Gott und Mensch gemeinsam. Und dann in den nächsten Versen hier in der Offenbarung, im 2. und 3. Vers, den will ich uns mal lesen, wird das uns schön dargestellt, wie das denn praktisch aussieht oder was dann geschieht. Da heißt es hier, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Das ist interessant. Wir müssen hier schon was bemerken, ja, dass hier nämlich steht, es kommt etwas herab auf die Erde vom Himmel. Ja, hier kommt wieder was zusammen, ja, und Gott wohnt mitten unter uns. Da haben wir das gleiche Motiv, was wir im ganzen Alten Testament mit dem Tempel finden, auch hier wieder. Hier ist eine Linie zu finden. Und es ist wichtig, diesen großen Bogen zu betrachten, weil wir dann feststellen und was ganz Wichtiges feststellen, nämlich, dass das ganze Spiel nicht um Himmel oder Hölle geht. Es dreht sich im Kern nicht darum, es geht eigentlich um etwas anderes und das ist die zentrale Überraschung der christlichen Hoffnung. Ja, deswegen ja, wird es hier auch deutlich gemacht, das ganze Neue Testament ja, steht dort in einem Einklang mit seinen alttestamentlichen Wurzeln ja, und bringt es regelmäßig zum Ausdruck, dass das Wichtigste und Zentralste ja, und die rahmengebende Frage, die Frage nach der Absicht Gottes ist, nämlich Rettung, Neuschöpfung der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Das ist sein Plan, das ist seine Agenda, das ist sein Zielpunkt, wo es hingeht. Und für dieses Ziel verwendet übrigens das Neue Testament auch eine Begrifflichkeit, die das dann zum Ausdruck bringt, nämlich die Begrifflichkeit des Reiches Gottes. Das Reich Gottes kommt herbei. Ja, genau das predigt Jesus immer wieder und macht es deutlich. Und er macht sogar deutlich, dass wir an diesem Entstehen des Reiches Gottes beteiligt sind. Dass wir also mit eine Rolle spielen in der ganzen Sache. Also zumindest alle die, die Jesus nachfolgen. Ja, und die mit ihm unterwegs sind. Paulus redet davon in Philipper 3, Vers 20. Ja, und er zeigt genau das, dass die, die Christus nachfolgen, er sagt hier, Bürger des Himmels sind. Also einen Anteil haben an dem, ja, was Gott ausmacht. Und die Bibel macht natürlich auch deutlich, dass Leute, die Jesus ablehnen, nicht Teil des Reiches Gottes sein können. Das schließt sich aus. Wir dagegen, so sagt Paulus hier, sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das heißt, in uns zeigt sich diese Wiederherstellung, die Gott am ganzen Kosmos ja hervorbringen will, zeigt sich in uns schon, weil wir unsere Beheimatung im Himmel haben. Der Himmel ist unsere Identität, ja, die uns ausmacht, ja, und von daher wird auch unser Leben bestimmt. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Jesus uns aufträgt, in einem Gebet Folgendes zu beten. Matthäus 6, Vers 20 sagt er, wir sollen beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht. Also hier ist diese Verbindung genau wieder da. Ja, er sagt, du bist ein Teil davon. Ja, du trägst mit dazu bei, mit deinem Leben, dass Wiederherstellung, die Gott geplant hat, sichtbar wird, spürbar wird an dir selbst und dass du einen Beitrag dazu leistest, dass diese Wiederherstellung auch schon jetzt in dieser Welt Platz findet. Was er in uns angefangen hat, soll alles durchdringen. Das heißt aber, und das ist ganz wichtig hier, das festzustellen, Himmel ist in der Bibel keine zukünftige Bestimmung, sondern es ist, ja, so beschreibt die Bibel den Himmel, ist eine andere verborgene Dimension unseres ganz normalen Lebens. Gottes Dimension, so könnte man sagen. Ja, Gott schuf Himmel und Erde und zuletzt wird er beides neu machen und beides wieder vereinen. Paulus artikuliert deswegen ganz klar eine Theologie der neuen Schöpfung. Paulus redet da immer wieder von, ja, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und so weiter. Und er spricht dann davon, und das ist ein Schlüsselmoment in diesem Prozess der Wiederherstellung, er spricht davon, dass jede Kraft und jede Autorität im gesamten Kosmos, ja, sich ja vom Messias unterworfen wird, dass er der Herr ist über all das, ja, und dass er hier tatsächlich das Projekt in seine Hand nimmt. Jesus selber macht das deutlich in Matthäus 28, Vers 18, kurz bevor er seine Jünger sendet und sagt, geht nun hin, sagt er zu ihnen. Und Jesus trat auf sie zu und sagte, so lesen wir im Vers 18, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Hier sehen wir wieder dasselbe Motiv, ja, das hier beschrieben wird. Und er sagt, mir ist gegeben alle Macht. Ich bin der, der wiederherstellt. Ich bin der, der Neue schafft. Und zum Schluss wird selbst der Tod seine Macht verlieren. Alles wird vom Messias transformiert. Und diese Hoffnung der Wiederherstellung ist die Grundlage der frohen Botschaft des Evangeliums. Und für Paulus kommt diese Hoffnung besonders in der Frage der Auferstehung zum Ausdruck. Deswegen legt Paulus so einen Wert darauf, über die Auferstehung zu reden, ja, weil sie ein ganz wesentlicher Teil dieses Neuschaffens von Gott ist. Jesus wird unsere gegenwärtigen, bescheidenen Körper in einen herrlichen Körper transformieren, der wie sein Auferstehungsleib sein wird. Und das tut er mit derselben Kraft, mit dem er sich alle Dinge unterwirft. Es ist dieselbe Kraft. Erlösung bedeutet dann für uns, ja, bedeutet nicht, dass Jesus alles verschrottet, was vorher da war, sondern dass er das Vorhandene nimmt und es befreit von der Sklaverei, unter der es ist. Befreit, ja, von dieser, ja, Macht der Sünde und es transformiert. Erlösung, so will ich es auf den Punkt bringen, ja, bedeutet dann nicht in den Himmel zu gehen, sondern Erlösung bedeutet, im neuen Himmel und der neuen Erde Gottes zu neuem Leben erweckt zu werden. Das ist das Ziel. Ja, darum geht es. Und Paulus befasst sich deshalb zum Beispiel im 1. Korinther 15 ausführlich mit der Frage der Auferstehung. Für ihn ist das Inbegriff dieser Wiederherstellung Gottes und das nimmt er in Blick. Und dann beschreibt er im 52. Vers, ja, wie dieses Wunder, das da geschieht, denn vonstatten geht. Er sagt, in einem Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeiten ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Also die Ewigkeit und dieses neue Leben in der neuen Welt und neuen Himmel, die Gott schafft, ja, ist keine körperliche, körperlose Realität, sondern wir werden einen Körper haben. Ja, so wie Jesus, ja, auch genauso diesen Auferstehungsleib hat und da wird eine Verwandlung geschehen. Wow, das ist ein Wunder. Hey, keine Ahnung, wie das im Einzelnen passiert, wie sich das anfühlt, kann ich dir auch nicht sagen. Da müssen wir dann später drüber reden, wenn es soweit ist. Aber es ist ein Wunder. Ich werde natürlich am Ende dann noch hier die spannende Frage, na, was ist denn mit denen, die gestorben sind, ja, und die jetzt irgendwie jetzt noch warten auf die Auferstehung? Ja, wo, weil die Auferstehung ja noch nicht passiert ist. Wir sind noch nicht verwandelt worden. Ja, sollten wir das erleben, ja, zu Lebzeiten, dann werden wir das spüren. Aber sonst, wenn wir sterben, müssen wir ja drauf warten. Ja, wie ist es denn damit? Wo halten die sich denn auf, die schon uns vorausgegangen sind? Die Bibel gibt uns tatsächlich dazu wenige Details. Das muss man sagen. Sie gibt uns wenige Details dazu, aber ein paar Hinweise. Ein Hinweis ist zum Beispiel in Lukas 23, Vers 43 zu finden. Da sagt Jesus zu dem Verbrecher, der da mit ihm am Kreuz hängt, und er sagt hier, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das beschreibt er. Und wenn man diesem Begriff des Paradieses mal nachgeht, was meinte das auch im Judentum? Wie war das dann überhaupt verstanden? Was ist denn damit gemeint? Ja, dann wird deutlich, dass dieses Paradies keinen endgültigen Bestimmungsort bezeichnet, sondern eher so einen glückseligen Garten, eine Parklandschaft so, ja, wo Ruhe und Stille da ist, wo die, die gestorben sind, erfrischt werden, um auf den Anbruch des neuen Tages zu warten. Ja, um auf die Auferstehung zu warten. Jesus formuliert das auch, gibt uns einen zweiten Hinweis in Johannes 14, Vers 2. Da sagt er, so ein bekannter Vers, ja, der immer wieder, ja, auch im, ja, Umfeld von Beerdigung natürlich eine Rolle spielt. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sagt er da. Ja, wäre es nicht so, hätte ich es euch dann gesagt, hey, ich gehe, ja, um euch das vorzubereiten. Ist ja interessant, was meint Jesus denn hiermit? Dieser Gedanke, der natürlich gerade, wenn Leute trauern, ja, dann zum Tragen kommt, macht dir eigentlich klar, wenn man auch hier reinschaut in diesen Begriff, was meint denn diese Wohnung, wird auch deutlich, dass dieser griechische Begriff, der dahinter steht, ja, üblicherweise, ja, auch keinen endgültigen Ruheplatz beschreibt, sondern ein Ort, wo man Halt macht auf der Reise, ja, und aber, ja, die Reise noch vor einem liegt. Ja, wo eine Durchgangsstation da ist. Und Paulus verrät uns dann, ja, in dem, was er selber sagt, dass also diejenigen, die im Glauben sterben, die also vor dieser letzten Auferstehung, ja, sterben, ja, dass die eine zentrale Verheißung haben, nämlich bei Jesus zu sein. Die Bibel sagt uns das nicht in Einzelheiten, wie das genau, ja, vonstatten geht, aber sie sagt uns, wir werden bei Jesus sein. Paulus sagt das im Philipper 1, Vers 23 so, er sagt, ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste, sagt er. Ich würde bei Christus sein. Ja, und das ist hier, ja, diese Perspektive, ja, die hier aufgetan wird. Es gibt also diese verheißene Ruhe nach den Mühen des Lebens. Ja, und man könnte vielleicht sagen, dass das Wort Himmel könnte eine angemessene, wenn auch vage Bezeichnung für diesen Ort der Ruhe sein, der aber nicht der endgültige ist. Denn die Bibel macht deutlich, ja, dass es da noch viel mehr gibt. Und wenn wir nur hier stehen bleiben, na, dann ist das tatsächlich wie eine Traumvorstellung. Dann ist es aber nicht die Realität von dem, was die Bibel mit Himmel meint. Sie macht deutlich, da kommt noch was. Die Zeit der Ruhe ist eigentlich nur ein Auftakt für etwas anderes. Und das, was hier dann auf uns wartet, ist etwas, was die Erde mit einbezieht. Das macht auch Paulus zum Abschluss seiner Ausführungen deutlich im 15. Kapitel im 1. Korintherbrief. Man könnte ja meinen oder wir könnten ja mal uns überlegen, naja, wenn er so die ganze Zeit über Auferstehung geredet hat, wie sollte Paulus denn so ein Kapitel abschließen? Ja, wie sollte er mit so einem Kapitel denn enden? Ja, er könnte ja auch schreiben und sagen, hey Leute, wir haben so großartige Hoffnung. Lehnt euch zurück, entspannt euch, weil ihr wisst ja, ja, dass Gott irgendeine großartige Zukunft für euch vorbereitet hat. Also ganz gechillt. Ja, genau das sagt er nicht. Er sagt etwas anderes und das ist spannend. Er sagt im 1. Korinther 15, Vers 58, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Er sagt, hey, das bedeutet nicht einfach Ruhepause, sondern es bedeutet, sich ja hineinzugeben. Und was will er damit sagen? Was macht er hier deutlich? Ja, inwiefern gibt es eine Verbindung zwischen dem Glauben an die Auferstehung, die auf uns wartet, und unserer Tätigkeit jetzt vor Ort, jetzt in dieser Zeit, heute, hier und jetzt? Er sagt und macht eigentlich deutlich, dass es eine ganz enge Verbindung damit gibt, zwischen diesen Dingen. Worum es bei der Auferstehung geht, wofür Paulus eigentlich in dem ganzen Brief hindurch, in diesem 1. Korintherbrief argumentiert, ist, dass das gegenwärtig irdische Leben nicht etwas ist, das wertlos ist. So Hauptsache überstanden und dann in den Himmel und dann ist alles gut. Das ist nicht das, was die Bibel meint. Gott wird das Leben, ja, was wir jetzt haben, wieder zu neuem Leben erwecken. Und deswegen ist das, was wir jetzt mit unserem Leben, ja mit unserem Körper in dieser Gegenwart tun, etwas, was von Bedeutung ist, weil Gott noch viel Größeres daraus machen wird. Ja, weil er noch viel Größeres für uns bereithält. Und es ist interessant, wenn man in die Kirchengeschichte hineinschaut, da spürt man, dass gerade für die ersten Christen im ersten Jahrhundert drehte sich die endgültige Erlösung ganz um diese neue Welt Gottes. Und der Punkt, um den es ihnen ging, ja, war eigentlich immer wieder dieses, ja, dass Gott wiederherstellt. Und das, was Jesus tat und was die Apostel taten, wenn sie Menschen geheilt haben, wenn sie ja Leute vom Schiffbruch gerettet haben oder was auch immer da alles geschehen ist, was uns berichtet wird im Neuen Testament, ja, besteht darin, dass diese Dinge, die geschehen, ja eigentlich ein echtes Aufblitzen jener ultimativen Erlösung waren, ja, dieser Verwandlung, die da wartet auf uns von Raum, Zeit und Materie. Die zukünftige Errettung, die Gott plant und verheißen hat, begann jetzt schon in der Gegenwart wahr zu werden. Und wenn Gott im jetzigen Leben, hier und jetzt, ja, Menschen erlöst, dann ist das nicht nur ein Zeichen oder ein Vorgeschmack auf die Erlösung, die ja in vollem Maße dann mal auf uns wartet, sondern es zeigt auch, ja, dass das ein Teil des Prozesses ist, dass Gott jetzt und hier schon Wiederherstellung bringt, dass jetzt, ja, Gott in diesem Leben, jetzt in unserer Zeit, durch uns und mit uns, ja, eigentlich schon diese Wirklichkeit sichtbar werden lässt. Und deswegen besteht Paulus darauf, ja, wenn er hier in Römer 8, Vers 19 sagt, er sagt, ja, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Da haben wir dasselbe Motiv, wie wir schon das am Anfang gesehen haben. Ja, die ganze Schöpfung wartet mit einer Sehnsucht ja nicht nur auf die eigene Rettung, ja, nicht nur auf die Befreiung von der Vergänglichkeit und dem Zerfall, sondern sie wartet, und das ist spannend, auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Mit anderen Worten, mit der Enthüllung des erlösten Menschen, der, und das wurde schon am Anfang klar, mit der Verwaltung dieser Erde betraut ist. Das ist seine Aufgabe. Und diese Aufgabe behält er auch. Und diese Aufgabe wird auch wiederhergestellt. Und das ist etwas Wichtiges. Deswegen ist auch die Aufgabe, die wir jetzt schon hier in unserem Leben haben, man könnte sagen, sogar eine Vorbereitung auf unseren Dienst, den wir auch im neuen Himmel und neuer Erde tun werden. Das ist interessant. Paulus gibt uns einen kleinen Hinweis im 2. Timotheus 2. Da schreibt er im Vers 11, da zieht er das auf und er sagt, sind wir mit ihm gestorben, so werden wir mit ihm leben. Dulden wir, so werden wir mit ihm herrschen. Da kommt es also zum Ausdruck. Da ist eine Aufgabe da für uns, die wir Christus nachfolgen. In der zukünftigen Welt mit neuen Himmel und neuer Erde warten Aufgaben auf uns, für die wir jetzt schon vorbereitet werden. Deshalb zählt dein Leben. Deshalb zählt das, was du tust. Deswegen legt die Bibel so einen Wert darauf, dass wir durch den Heiligen Geist in unserem Charakter geheiligt werden. Das ist nicht einfach so, weil Gott nichts anderes zu tun hat, sondern weil er uns auf eine Aufgabe vorbereitet. Alles läuft auf ein Ziel hin. Und die Tiefe der Hoffnung des Evangeliums ist also nicht nur einfach in den Himmel zu kommen, sondern es geht darum, im neuen Himmel und der neuen Erde Gottes zum Leben auferweckt zu werden. Und darin unsere Aufgabe mit zu übernehmen, mit zu beteiligt zu sein, so wie wir das jetzt auch schon sind, am großen Wiederherstellung und Heilungsprojekt für den ganzen Kosmos. Was für eine Tiefe, die da drin steckt. Ich hoffe, dass wir das greifen können und dass wir das erfassen können und merken, wir sind ein Teil davon. Wir gehören mit dazu. Ja, und deswegen ist die Frage, sind wir bereit, uns darauf einzulassen, das im Glauben zu fassen und zu sagen, Gott, hier bin ich, komm, nimm mich mit in dein Projekt hinein und gestalte du mein Leben. Der Himmel ist nicht nur ein Traum, sondern der neue Himmel und die neue Erde ist die zukünftige Realität, die auf uns warten. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du in deinem Wort diese Geheimnisse entfaltest. Und Herr, wir haben jetzt hier in einem Schnelldurchritt so durch die Bibel geblättert. Herr, und da ist so viel drin und so viel Tiefe, die da drin steckt und so viel, was wir entdecken dürfen und wo wir wirklich uns festmachen dürfen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diesen großen Plan, den du hast, und dass du uns damit hineinnimmst und dass wir ein Teil davon sind, dass du uns das begreiflich machst in aller Tiefe. Herr, weil es Auswirkungen hat jetzt auf unser Leben, auf wie wir unser Leben hier auf dieser Erde jetzt schon gestalten. Danke dafür, dass du uns mit hineinnimmst in diese Erlösung und diese Wiederherstellung. Danke, dass wir sie erleben dürfen im eigenen Leib und dass wir selber spüren dürfen, was es bedeutet, von dir erlöst und befreit zu sein. Danke, dass dein Plan Wiederherstellung und Rettung ist. Dass du uns in deiner Gegenwart haben willst, so wie es schon am Anfang an war. Herr, und so möchte ich dich bitten, dass du das ganz tief in unser Herzen schreibst und dass du uns das hilfst zu fassen und zu verstehen. Und so wollen wir uns dir stellen und bitten dich, dass du in unser Leben hineinsprichst, gerade jetzt auch in diesem Moment. Und ich weiß, dass es ziemlich gehaltvoll war, diese Predigt, aber trotzdem will ich die Gelegenheit noch nutzen, wenn du da bist und vielleicht merkst, Mensch, wenn dieses Projekt, was Jesus da anstößt, wenn das so gewaltig ist und so groß ist und du merkst auf einmal, Mensch, ich bin irgendwie noch mit Jesus gar nicht in Verbindung und wenn Jesus das auch für mich bereithält, Erlösung und Errettung, dann will ich das auch für mich erleben. Dann kannst du das tun, indem du Jesus einfach einlädst in dein Leben. Einfach sagst, Jesus, komm zu mir. Und ich will die Gelegenheit noch nehmen und dir ein kurzes Gebet vorsprechen, das du gerne für dich nachsprechen kannst. Ob du nun im Stream zuschaust oder ob du auch hier im Raum bist, will ich dich einladen, wenn du merkst, du hast noch keine Beziehung mit Jesus und du willst diesen Retter, diesen Messias, diesen Erlöser wirklich kennenlernen in aller Tiefe, dann lade ich dich ein, dann bete doch jetzt mit mir. Jesus, ich habe verstanden, dass du der Retter und Erlöser bist. Und ich möchte dich heute einladen, dass du mein Leben rettest. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mit Wiederherstellung in mein Leben kommst und dass du Herr meines Lebens wirst. Danke, dass du jetzt kommst und dass du in meinem Leben alles neu machst.